Hallo ihr Lieben, bevor die Folge startet, möchten wir euch einen kurzen Hinweis mitgeben. Diese Episode wurde vor dem CSD in Berlin aufgenommen. Ihr werdet hören, wie sehr wir uns auf den Pride gefreut haben. Als wir diese Folge aufgenommen haben, konnten wir nicht wissen, dass dieser Tag, der für Akzeptanz, Sicherheit und Zusammenhalt stehen sollte, an dem queere Menschen und ihre Verbündeten zusammenkommen, um Liebe, Vielfalt und Sichtbarkeit zu feiern, durch ein so schreckliches Ereignis überschattet werden würde. Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, füreinander einzustehen. Lasst uns weiterhin laut sein. Für Liebe, für Vielfalt und für eine Gesellschaft, in der alle Menschen sicher und frei sie selbst sein können. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen.
Zwischen Kotti und Kapiteln.
Dein Buchclub im Podcast-Format.
Jeden zweiten Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Für alle, die lesen, lieben oder lernen, es zu tun.
Ich bin Yannick Schümann.
Und ich bin Cara Wolf.
Cheers! Happy Pride!
Happy Pride!
So, jetzt kommt ASMR trinken. Bitte.
Lecker!
Hallo Cara!
Hallo Yannick!
Na, und hallo ihr da draußen! Happy Pride. Es ist Samstag, wir müssen kurz die Gläser abstellen. So. Samstag, der 25. Juli und heute findet der CSD in Berlin statt und wir nehmen erstmal die Book Club Edition zu fast Abend immer noch hell auf und gehen dann auf die Straße.
Der CSD in Berlin ist eine der größten Demonstrationen in Deutschland für queere Rechte und wir machen natürlich mit.
Wir machen natürlich mit, gepaart mit einem kleinen Schwips.
Mit einem kleinen Shampoos.
Weil wir die Liebe feiern. Also der CSD in Berlin ist ein riesiges Fest, aber auch ein politisches Statement. Und ich finde das so schön, dass das beides Hand in Hand funktioniert.
Auf jeden Fall. Es ist immer eine große, große Freude, beim CSD dabei zu sein und einfach die Vielfalt und
zu feiern.
Ja.
Aber Cara, weißt du, was auch eine Freude ist am CSD?
Was denn?
Dass Rapunzel wieder vor mir sitzt.
Für die Leute, die jetzt nicht zuschauen, der CSD ist der Tag, an dem ich immer mein Haarteil raushole. Ich weiß auch nicht genau, warum. Aber diese langen Haare lassen mich einfach wie ein anderer Mensch fühlen. Und das ist irgendwie mein Karapunzel-Alter-Ego ist auf jeden Fall unlocked.
Karapunzel wird später wieder über die Straßen fegen.
Korrekt.
Ich freue mich auf jeden Fall richtig doll.
Ja,
ich freue mich aber auch mit dir jetzt gleich über das Buch zu sprechen.
Auf jeden Fall.
Unsere Pride Edition.
Die Pride Edition. Und ich finde, das ist ein gutes Buch gewesen für die Pride Edition.
Ich finde es auch ein sehr gutes Buch für die Pride Edition.
Aber dazu gleich. Wir müssen nämlich auch noch über die letzte Woche reden. Yannick, happy belated birthday, Yippie! Du kleiner Krebs.
Cara, ich bin ja wirklich dann auch noch so ein ganz kleines Kind, was das angeht. Ne?
Was Geburtstag betrifft.
Ja genau, weil es gibt ja so, also die meisten, die ich kenne, die sagen, im Alter ist Geburtstag nicht mehr so wichtig. Mhm. Und ja, das empfinde ich auch so. Also es ist natürlich, ich muss jetzt nicht mehr mein Playmobil-Traumschloss auspacken, was ich natürlich bekommen habe. Natürlich hatte ich nicht die Ritterburg damals geschenkt bekommen, sondern das Prinzessinnen-Traumschloss. Also es geht mir nicht darum, Geschenke zu bekommen, aber ich finde dieses Gefühl von, heute ist mein Geburtstag, so schön.
Auf jeden Fall.
Also, weiß ich nicht, wir hatten am Geburtstag Uno gespielt und da gab es kurz jede Person spielt ja Uno anders, gab es kurz eine Meinungsverschiedenheit und dann meinte ich so, ich habe heute Geburtstag, ich bestimme. Und das,
Zu Recht.
Und das liebe ich an dem Geburtstag, ja, dass man sich das so rausnehmen kann, zu sagen, nee, aber ich entscheide das jetzt. Und was ja auch immer ganz wichtig ist für mich, ich muss immer vor Mitternacht ins Bett gehen, weil ich es ganz schlimm finde, reinzufeiern, weil ich es ganz schlimm finde, an meinem Geburtstag ins Bett zu gehen.
Und, Fun Fact.
Und wir hatten Besuch den Abend davor von einer Freundin und wir wollten noch einen Film gucken und das zog sich alles so in die Länge und wir hatten noch geredet und noch gekocht, sodass wir erst um 21:30 ready waren, um einen Film anzufangen. Und dann habe ich wirklich, wir haben 23.000 Leben geschaut auf Netflix und ein sehr guter Film übrigens, kann ich sehr empfehlen, wahnsinnig wichtig auch. Und der dauerte 2 Stunden und es war klar, okay, der Film geht bis 23:30. Leute, wenn der Film vorbei ist,
ab ins Bett.
Zähne putzen, ab ins Bett. Ich will dann nicht mehr über den Film reden. Ich will einfach nur schlafen. Wir können morgen gerne über den Film reden. Es war ein bisschen schwierig, weil der Film hat einen schon auch emotional mitgenommen und man hatte Redebedarf danach, aber ich habe es durchgezogen.
Sehr gut.
Ja, das war ganz toll. Ich liebe es, Geburtstag zu haben.
Ja.
Werbung. Unser heutiger Kooperationspartner ist Rowohlt. Wir haben von Rowohlt einen Roman zugeschickt bekommen, und zwar Honey von Imani Thompson. Der ist letzte Woche erschienen, vorletzte Woche sogar schon. Und wir haben den Roman aber vor einiger Zeit bekommen zum Vorablesen. Und Leute, wir haben diesen Roman verschlungen. Honey ist so ein geiles Buch. Period. Kara, also, möchtest du was dazu sagen, worum es geht?
Natürlich, ich möchte ganz viel dazu sagen. Ich kann mich kaum stoppen, so viel möchte ich
aber
zu diesem Roman.
Aber es geht heute nicht die ganze Folge um Honey. Wir können das jetzt nicht 40 Minuten in die Länge ziehen, aber
wir könnten.
Kann nämlich ewig über Honey reden.
Genau, also Yissa ist PhD-Studentin in Cambridge und sie bringt so ein bisschen aus Versehen, aber vielleicht auch ein bisschen mit Absicht, einen Professor um, der eine Affäre mit ihrer Freundin hat und ihre Studienergebnisse geklaut. Und der erste Mord, das ist nämlich der erste Mord, Yissa wird zur Serienmörderin. Sie bringt aber nur Männer um, deswegen Props.
Good for her.
Der erste Mord ist so ein bisschen ein Zufall, weil da sitzt am Rand des Glases des Professors oder der Flasche sitzt eine kleine Biene und sie schnippt die einfach rein. Und der Typ ist natürlich allergisch gegen Bienen und kriegt, stirbt.
Und stirbt. Und dann fängt das ganze Spektakel an, dann rächt sie sich quasi an Männern und am Patriarchat. Und das Absurde ist aber, man liebt sie dabei.
Ja.
Ich finde das so geil, wie man eine Serienmörderin feiern kann. Das ist das Buch, es ist super entertaining, es behandelt wichtige Themen, weil es geht um Race, es geht um Geschlechterverhältnisse, es geht um Macht, es geht ums Patriarchat, es geht um die Rolle der Frau. Aber das kombiniert mit Love and Sex and Murder ist halt die beste Kombination, die man sich vorstellen kann.
Das ist so funny. Also, kleine Anekdote von mir. Mein Vater war zu Besuch in Berlin und mein Vater ist irgendwie nicht so ein Stadtmensch. Und manchmal mag er das auch einfach bei mir in der Wohnung abzuhängen und zu lesen. Irgendwoher habe ich es ja. Und wir saßen zusammen in Berlin in der Wohnung und es war so ein kalter Tag. Es war im Frühling. Wie gesagt, wir haben das Buch schon vor längerer Zeit bekommen. Und ich habe Honey aufgeschlagen und ich habe es dann bis zum späten Abend nicht mehr zugeschlagen und komplett durchgebinged.
Und ich sage euch eins, das Buch hat 413 Seiten. Also das hat echt was zu bedeuten, dass Kara das Buch an einem Tag gelesen hat. Ich darf auch noch was Schönes sagen, weil ich darf auch noch was sagen. Ich möchte auch noch.
You go, Kara.
Heute ist mein Geburtstag. Nein, ich war in London, wie sehr oft dieses Jahr, weil ich diese Stadt ja so liebe. Und ich habe Kontakt aufgenommen zu Imani Thompson, der Autorin von Honey, und habe mich mit Imani getroffen auf einen Kaffee und habe sie dann auch interviewt für uns, für euch. Das Interview findet ihr in unserem Feed-Post auf Instagram zu Honey. Da erzählt sie ganz, ganz schöne Sachen und sie erzählt, wen sie daten würde und sie berichtet von ihrem Lieblingszitat. Und es ist wirklich, Imani ist auch einfach eine tolle Frau, der man gerne zuhört und zuschaut. Das Buch war vorher schon tief in meinem Herzen verankert und ich habe es geliebt, aber es war auch so schön, ihr davon mitzuteilen. Und sie hat sich auch total gefreut, dass Menschen aus anderen Ländern, die die Übersetzung gelesen haben, dazu komme ich gleich auch noch, das Buch so feiern. Das hat ihr total viel bedeutet. Und jetzt zum Thema Übersetzen. Das Buch hat nämlich übersetzt ins Deutsche Azal Dadan. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und was Imani gesagt hat, was sie so besonders findet an Übersetzung oder warum sie Übersetzung auch so feiert, ist, dass sie das Buch im Englischen in einem bestimmten Rhythmus geschrieben hat. Und sie sagt, das sei so eine Kunst, das zu übersetzen, weil man ja diesen Rhythmus nicht automatisch übernehmen kann, sondern einen eigenen Rhythmus in der jeweiligen Sprache finden muss, der aber dem originalen Rhythmus entspricht. Und das Besondere war einfach für mich, dass sie die Kunst des Übersetzens so hervorgehoben hat und so gefeiert hat.
Sehr schön. Das ist eine absolute Leseempfehlung, ihr Lieben, denn die deutsche Übersetzung ist wirklich auch super gelungen.
Genau.
Also ich habe kein einziges Mal darüber nachgedacht, dass es eigentlich ein englischsprachiger Titel ist.
Null.
Und deswegen lest Honey, wenn ihr könnt.
Wollen wir anfangen, Kara, mit der Buchbesprechung? Okay, perfekt. Dann starten wir mit der Buchbesprechung zu Fast Abend immer noch hell. Und wir haben wieder eine Nachricht bekommen von der Autorin. Diejenigen, die das sehen, wir haben eine Videobotschaft bekommen. Das ist ganz, ganz schön, die Autorin beim Sprechen anzuschauen. Also, Film ab.
Hallo, Kurti und Kapiteln. This is Linnea Meyer-Ernst. I just wanted to say hello and thank you very much for picking out my novel. I'm very, very happy and excited, grateful to be translated and to be read. I think that has been the happiest part of writing a book, having readers, having people discuss the book and engage with the characters, especially taking them personally, either liking them or being very annoyed with them, but kind of engaging with the characters as if they were real people. So I'm very curious what you think of them and it, but either way, I very much hope you enjoy, and yeah, thank you so much for reading. Bye and happy summer.
Vielen Dank, Linnea, für Dankeschön. Diese schöne Nachricht.
Dankeschön und auch danke für dein Buch. Ich finde, du hattest das ja gerade schon gesagt, Kara, dass das Buch wirklich ein schöner Titel für die Pride Edition war. Mhm. Wir hatten ja drei Bücher mit queeren ProtagonistInnen zur Verfügung und ihr habt euch für Fast Abend immer noch hell entschieden. Und ich würde sagen, Kara, bevor du eine kleine Passage vorliest, damit alle ein Gefühl für den auch Schreibstil bekommen, versuche ich das Buch einmal kurz zusammenzufassen.
You go.
Also, Fast Abend immer noch hell spielt in Dänemark im Juni zum Midsommer. Midsommer ist immer am 21. Juni, das ist der längste Tag des Jahres. Und in Dänemark, in diesem Haus, das ist das Setting, treffen sich 5 Uni-FreundInnen nach langer Zeit wieder. Insgesamt sind es aber 7 Leute, weil 2 von denen Partner und Partnerin haben. Und diesen 7 Charakteren, also plus 2 Kinder, aber die spielen eher eine kleinere Rolle, folgt man in dieser Geschichte und sie treffen sich wieder. Sie waren alle ganz eng befreundet und deren Leben haben sich auch auseinandergelebt. Und wir erfahren, wie sie sich weiterentwickelt haben. Wir haben 5 beziehungsweise 7 mit den Partner und Partnerin wirklich verschiedene Charaktere. Und es wird announced, dass es eine Überraschungshochzeit gibt, die GastgeberInnen werden heiraten. Das Buch ist eingeteilt in Tagen, also bis zur Hochzeit, 7 Tage. Sie sind eine Woche insgesamt in diesem Haus. Und man folgt quasi eigentlich diesen Charakteren. Das, was dabei total schön ist, es ist ein kleines Setting und es ist überschaubar, wer mitspielt. Auch wenn man am Anfang natürlich relativ schnell vielleicht auch ein bisschen überfordert wird mit den Menschen und mit den Namen. Aber ich finde, man bekommt relativ schnell ein Gefühl für diese Person. Das heißt, es ist eigentlich ein relativ kleines Setting mit relativ wenigen Charakteren.
Und eigentlich ist es ja auch so eine Form von Kammerspiel.
Genau,
auch.
Es ist ein Kammerspiel, weil es nur in diesem Haus und in der Umgebung am See stattfindet. Mhm. Möchtest du einen Teil vorlesen, eine kleine Passage?
Ich lese eine kleine Passage vor. Mhm. Wart ihr eigentlich immer alle so gut befreundet? Schon an der Uni? Fragt Charlie. Anfangs waren vor allem Aspen, Karen und ich ziemlich eng. Dann wurde Quede mein bester Freund. Seit ein paar Jahren haben Karen und Gree mehr miteinander zu tun. Aber das liegt natürlich auch an der Lebensphase. Sie haben beide erwachsene Jobs und erwachsene Beziehungen. Charlie wirft ihr im Rückspiegel einen Blick zu. Aber eigentlich sind wir alle gleich gut befreundet. Silvia lächelt. Sie fahren schon seit Stunden, sind gegen Mittag in Kopenhagen aufgebrochen. Und jetzt ist es schon fast Abend, aber immer noch hell. Gree hatte schon früh die Planung in die Hand genommen. Wäre es für euch okay, wenn wir alle früh ankommen und zusammen essen? Das ist mit den Kindern einfacher. Silvia hätte gut auf Kinder, Essen und Bettgehzeiten verzichten können, aber sie freut sich darauf, den Erwachsenen um den Hals zu fallen und Aspen zu sehen. Sie mag die Person, die sie in seiner Gegenwart ist. Charlie räuspert sich. Jetzt kann ich den See sehen. Wir sollten Quede wecken.
Danke für diese Textstelle. Kara, das Lustige ist, du hast jetzt schon Namen anders ausgesprochen, als ich sie beim Lesen.
Weil
wir haben uns ja letztens darüber unterhalten. Dieses Buch ist ein Fallbeispiel für, keine Ahnung, wie man sie ausspricht, aber ich muss mir irgendeine Option überlegen, damit ich weiter durch dieses Buch komme. Wir können ja mal durch die Charaktere, wir können die ja einmal schnell anreißen und vorstellen, damit alle ein Gefühl davon haben, wer quasi in diesem dänischen Haus ist. Also, du hast gerade die Stelle vorgelesen, im Auto sitzen Quede, Charlie und Silvia.
Yes.
Quede ist ein Transmann. Mhm. Charlie und Silvia. Charlie ist eine lesbische Frau, Silvia ist bisexuell. Die beiden sind ein Paar.
Charlie und Silvia sind ein Paar,
genau.
Karen und Aspen.
Für mich ist es eine Karen.
Ja,
Für dich ist es eine Karen?
Ich musste irgendwie Karen draus machen, weil ich Karen irgendwie, naja, also jedenfalls Karen und Aspen sind die beiden, die eingeladen haben. Die sind seit der Uni-Zeit zusammen und Karen wird irgendwie als so, so ein ätherisches Wesen bezeichnet. Sie hat irgendwie während des Studiums auch gemodelt und Aspen ist der melancholische Schriftsteller mit einer bipolaren Mutter.
Genau. Und Sylvia steht auf Aspen.
Ja.
Aspen vielleicht auch Sylvia, dazu kommen wir ja gleich noch zu der Beziehung. Dann gibt es auch noch Gri.
Gri.
Cry.
Gri.
Gri. Gri. Gri, ne?
Mhm.
Also man schreibt sie G-R-Y.
Gri.
Gri. Dann gibt es noch Gri. Gri kommt auch mit dem Auto, nämlich mit ihrem Tesla und ihrem Partner Adam oder Adam. Nee, pass auf, ich habe immer Adam gelesen.
Hast du Adam gesagt?
Ich weiß es gerade nicht. Adam oder Adam? Naja, auf jeden Fall kommt sie mit, wir müssen uns einigen.
Also ich finde Adam.
Okay. Gri kommt mit ihrem Partner Adam, mit ihrem Tesla vorgefahren und die beiden haben zwei Kids dabei, Vera und
Sayer. Ich weiß es nicht, ich habe irgendwie Sayer, glaube ich, gesagt. S-E-J-R wird er geschrieben.
Ich habe, glaube ich, mal ganz komisch Sayer. Cool, Vera und Sayer.
Sayer. Du, und ich habe jetzt gleich schon einen Fun Fact für dich.
Ja.
Diese Szene, wo Gri in ihrem Tesla ankommt.
Ja.
Für mich war Gri eine POC. Für mich war sie mixed und hatte so wilde Locken.
Wirklich?
Und das ist total crazy, weil sie war in meinem Kopf die ganze Zeit einfach schwarz, bis eine Stelle kommt und sie beschrieben wird als Person mit einem blondem Glorienhaar auf Seite 88, also quasi anders. Meiner Frisur heute.
Ja, also dein Karapunzel.
Genau. Und ich war so, hä? Die ist nicht schwarz?
Ah, lustig. Nein, ich habe sie nicht schwarz gelesen. Ich habe alle weiß gelesen.
Das wird auch einmal wird es sogar auch thematisiert. Da denkt Quäde darüber nach, dass sie da alle so sitzen in ihrer weißen, privilegierten Queerness.
Ja.
Und ich fand das total interessant, weil ich irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist, aber Gri war in meinem Kopf schwarz und dann war ich irgendwie so ein bisschen sad, als sie blond war.
Ach krass, nee, okay, das kann ich nicht unterschreiben, aber es ist interessant. Ich finde es total krass, wie man das manchmal einfach hat, dass man liest und so ganz andere Vorstellungen hat von Personen.
Sofort krasse Bilder im Kopf und darüber haben wir ja auch mit Lisa gesprochen und irgendwie…
Aber sie ist du hast keine Schauspielerin im Kopf, du hast einfach eine Person kreiert.
Ja.
Das, was Lisa Marie Koroll nicht konnte. okay, nee, das hatte ich nicht. Interessant. Ja. Adam hingegen wird beschrieben als quasi, also… Auf Seite 17 gibt es das Zitat, groß und blond, ein Sonnengott mit Politologiestudium. Es gibt Männer, die Apollo-Statuen gleichen, mit so regelmäßigen Zügen, dass sie rational aussehen. Das ist Adam/Adam. Das ist ihr Partner. Adam nimmt so die Position des sehr maskulinen, fast schon toxisch maskulin, aber sehr, sehr maskulinen Mannes ein.
So der Cis-Dude, der Macker, so ein bisschen.
Genau,
der geht auch immer morgens joggen und schwimmen im See und so.
Wo wir schon bei Vorstellung waren, Adam ist lustigerweise die einzige Person, die ich mir 1000% vorstellen konnte.
Mhm.
Und zwar ab der Beschreibung war das Alexander Skarsgård.
Ja,
also,
sehe ich.
Hast du auch an Alexander Skarsgård gedacht?
Rate, wen ich daten würde.
Nein, Kara, das nehmen wir jetzt noch nicht vorweg. Aber hast du auch an Alexander Skarsgård gedacht zum Teil oder gar nicht?
Nee, ich habe, wie gesagt, ich denke nicht so sehr an SchauspielerInnen, weil ich auch einfach mehr, also ich habe mir Adam tatsächlich auch so schon sehr prägnanter, muskulöser, gut aussehender Typ vorgestellt, aber ich habe das nicht so doll mit diesen Schauspielenden, dass die in meinem Kopf sind.
Okay, nun gut.
Wie gesagt, Gri war bei mir
POC. Eine POC. Somit haben wir die sieben Personen beschrieben. Wir haben Querde, wir haben das Paar Charlie und Sylvia, wir haben das Paar Espen und Karen und wir haben das Paar Gri und Adam mit ihren beiden Kindern.
Korrekt.
Wollen wir mal über die fünf Wörter reden?
Yes.
Okay, welche fünf Wörter beschreiben für dich den Roman?
Also, ich bin ein bisschen langweilig unterwegs
ich
dieses
auch.
Mal. Midsommar, Freundschaft, Beziehungsformen, Queerness und Kulisse.
Ah, Kulisse finde ich sehr schön. Mhm. Okay, ich habe ähnliche Wörter. Ich habe Sommer, ich habe Natur, das ist Kulisse. Ne? Mhm. Ich habe Beziehungen, das sind Beziehungsformen. Ich habe Verlangen und Sex.
Ja, das passt auf jeden Fall auch sehr gut. Ich würde dir gerne eine Stelle vorlesen zu Natur,
ja,
die mich total geflasht hat.
Okay.
Auf Seite 65. Die Kiefern türmen sich um sie herum auf, hoch wie Kirchenwände, dunkelgrün und feierlich. Ihre Zweige sind von wildem Geißblatt umrankt, das gerade blüht, currygelb und violett. Kleine, erstarrte Feuerwerksexplosionen und überall blühen Holundersträuche. Leuchten, schwer beladen mit ihren gelb-weißen Blütendolden, eine blühende Kalkmalerei.
Mega schön.
Und das muss ich sagen, fand ich an dem Roman wirklich sehr, sehr schön, dass die Sprache irgendwie expressiv ist und auch total bildhaft. Aber trotzdem nicht kitschig.
Nein, überhaupt nicht kitschig. Und ich finde, also das ist auch das, was mir an dem Roman sehr gefallen hat. Ich war vor Ort. Ich habe die Kiefern gerochen. Mhm. Ich habe grundsätzlich eine sehr enge Bindung zu Midsommar neuerdings aufgebaut, weil Midsommar ja in Deutschland jetzt wird das irgendwie gefühlt immer wichtiger oder man hört es immer mehr, ne? Aber ich durfte ja die ab 2021 4 Jahre in Folge in Lettland und Litauen sein, als ich Sissi gedreht habe. Und dort ist ja Midsommar wichtiger als Weihnachten, ne? Und da habe ich quasi diese Midsommar-Zeremonie so sehr mitbekommen und habe deswegen eine Beziehung zu Midsommar aufgebaut, die ich total schön finde. Ich finde, es ist ein wunderbares Fest. Mhm. Und die Menschen sind einfach so glücklich. Es gibt diese Felder, ich bin dann immer nach Drehschluss an so Blumenwiesen vorbeigefahren, wo Leute einfach sich Kopfschmuck gebastelt haben und alles, die Farbe, das Licht ist so einzigartig zu der Zeit, in dieser Natur auch. Und das beschreibt die Autorin so toll und eben, wie du gerade sagtest, überhaupt nicht kitschig. Mhm. Ich habe es geliebt, mich quasi aus meiner Berliner Kreuzberger Wohnung nach Dänemark zu beamen, während ich gelesen habe, und war die ganze Zeit mit vor Ort. Und das muss man erstmal schaffen.
Auf jeden Fall.
Und dazu haben wir auch, wollen wir einfach mal die Kategorie Anrufbeantworter starten?
Yes.
Weil wir haben ja auch einen Beitrag dazu. Perfekt, dann starten wir jetzt mal mit dem Anrufbeantworter.
Hi, hier sind Yannick und Kara. Wir lesen gerade und sind deswegen telefonisch nicht erreichbar. Hinterlasst uns doch gerne eure Gedanken zum Buch nach dem Piep.
Piep, piep. Die erste Nachricht von unserem Anrufbeantworter ist eine Textnachricht und von Anonym. Ein unglaublich atmosphärischer Roman, der mich völlig überrascht hat. Eigentlich passiert gar nicht so viel und trotzdem konnte ich das Buch kaum aus der Hand legen. Man taucht komplett in die Stimmung dieses dänischen Sommers ein und hat das Gefühl, mit den Figuren am See und im Wald zu sein.
Genau. Und das auf eine wirklich ganz einzigartige Art und Weise.
Auf jeden Fall. Yannick, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr darüber reden, was eigentlich passiert.
Ja, schieß los.
Also wir sind eben in diesem Haus und die Freunde kommen zusammen nach 10 Jahren und sie haben sich alle weiterentwickelt.
Ja.
Es gibt eine Stelle, wo so beschrieben wird, sie sind irgendwie mehr zu sich selbst geworden oder schärfer geworden, im Sinne von eine schärfere Kontur ihrer selbst geworden. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Beschreibung, weil man kennt das ja selber, dass man irgendwie in den 20ern so ein bisschen noch am sich ausprobieren ist und dann weiß man vielleicht in den 30ern so ein bisschen besser, wer man eigentlich ist.
Und was man will, ja,
und was
genau
man will. Ja. Und bei dieser Freundesgruppe kommt jetzt eben dieser Aspekt dazu, dass es da ganz viele Gender-Identitäten, sexuelle Vorlieben gibt und aber auch irgendwie unterschiedliche Ansprüche an Leben und Beziehung. Also ganz viel Thema ist auch Polyamorie versus Monogamie und irgendwie klassische Kernfamilie versus irgendwie so ein bisschen freier Leben. Und die Leute sind so ein bisschen eingeteilt in so Gruppen. Also wir haben irgendwie Gris und Adam, die schon so eine klassische Kernfamilie sind mit ihren 2 Kindern. Wir haben Aspen und Karen, die irgendwie heiraten wollen und wo so ein bisschen die Frage im Raum steht, ist Karen vielleicht sogar auch schon schwanger? Und dann haben wir irgendwie so ein bisschen diese Freigeister, die da noch rumschwirren. Und das ist eben Querde, der jetzt gerade so seinen zweiten Frühling oder seine zweite Pubertät hinter sich gebracht hat, irgendwie sich total ausleben kann, in seiner Transidentität sich endlich irgendwie quasi als er selbst fühlt. Und Silvia. Und Yannick, eine Frage zu Silvia. Silvia ist schon auch einfach eine richtige Nervensäge.
Silvia ist die, die ich am wenigsten mochte.
Ich mochte Silvia überhaupt nicht. Ja. Sie hat mich so genervt. Sie ist mega pick me. Sie ist eine Drama Queen. Ich habe mir hier noch notiert, warte mal. Unsympathisch und selbstzentriert.
Ja, und dazu muss ich sagen, geht es sehr viel um Silvia. Also wir haben ja einen permanenten Perspektivwechsel, aber jedes zweite Mal ist man ungefähr in Silvias Kopf.
Das ist so nervig.
Und ich finde auch, Silvia ist die bisexuelle Frau, die mit Charlie zusammen ist, die aber auch seit immer schon auf Espen steht. Ne? Mhm. Und Spoiler Alert, wir sagen ja, wir spoilern in diesen Buchbesprechungen. Ein Tag vor der Hochzeit versucht Silvia, Espen zu küssen und wird zum Glück, da habe ich Espen richtig gefeiert,
ja,
weggestoßen.
Ja.
Da war ich so wie, yes. Du bist ein cooler Typ.
Mhm.
Silvia, also, und er konfrontiert sie dann ja auch damit. Er sagt ja auch, also, wie kannst du nur?
Mhm.
Ne? Und konfrontiert sie mit ihrer Selfishness.
Ja.
Silvia nervt einfach nur.
Silvia ist wirklich eine Nervensäge und sie ist auch, also Silvia hat auch die ganze Zeit, und das fand ich irgendwie einen der interessanten Aspekte in dem Buch, die Perspektiven switchen ja die ganze Zeit und man merkt so, die finden sich alle gegenseitig total toll und sind voneinander mega beeindruckt, aber die haben auch alle total viel Angst, uninteressant zu sein und irgendwie langweilig. Und am schlimmsten ist Silvia. Silvia macht die ganze Zeit irgendwelche Sachen, glaube ich, einfach nur, um sich selber interessanter zu finden. Sie liest irgendwie Bücher, die sie, glaube ich, interessant findet, weil sie irgendwie interessanter wirken will. Oder die sie so kontrovers findet. Und irgendwie ist es so ein bisschen anstrengend.
Es ist ein bisschen anstrengend, aber es gibt, apropos Silvia liest Bücher, es gibt eine Passage, die ich ganz doll gefeiert
ich weiß,
habe.
Welche.
Die Virginia Woolf. Ja.
Hat er dir gerade Virginia eigentlich müssen wir die Passage vorlesen.
Nee, die Passage ist sehr lang, Kara. Ich habe nochmal geschaut, die ist 5 Seiten lang.
Okay, shit.
Aber wir können es kurz erklären. Also, Silvia liest ein Buch von Virginia Woolf und zwar, ich gucke mal kurz, ob ich weiß welches, es geht um zum Leuchtturm von Virginia Woolf und Adam kommt dazu, der
Cis-Mann-Macker.
Und er sagt, das ist ja total scheiße, ist das Buch, weil es geht nur um Introvertierte und er findet einfach so Gangsterbücher viel geiler und spannender. Und dann geht es so über 5 Seiten, dass er halt Virginia Woolf basht und Silvia aber auch dann sich, und da finde ich sie wirklich cool, dann versucht zu erklären, worum es da eigentlich geht und auch auf, weil er interessiert sich für so Kriegsgeschichten und so.
Mhm.
Und dann geht sie drauf ein, warum zum Leuchtturm sehr wohl etwas mit Krieg zu tun hat und ihnen auch gefallen könnte. Und dann gibt es den richtig geilen Kommentar von Quede, hat er dir etwa gerade Virginia Woolf mansplained? Und dann sagt sie, nicht schlimm, Mansplaining gehört zu meinen Kinks. Das liebe ich.
So,
das ist wirklich eine geile Passage.
Das ist eine saugeile Passage.
Da ist sie mir sehr sympathisch.
Das stimmt.
Das ist einer der Passagen, die auch am meisten noch in Erinnerung, also es sind noch viele andere in Erinnerung geblieben, aber weil ich das einfach highly entertaining fand.
Auf jeden Fall highly entertaining.
Eine, du hast es gerade angesprochen bezüglich der Themen, die sehr großen Platz einnehmen, ne? Nämlich die Gespräche zu Monogamie, zu Polyamorie, zu was bedeutet es, Frau zu sein und was bedeutet es auch, befreundet zu sein und vielleicht auch einfach sehr unterschiedliche Lebensformen zu leben, ne? Und dazu haben wir eine Sprachnachricht bekommen von Viktor und die würde ich gerne einmal abspielen.
Die Themen, die in dem Buch besprochen werden, wie Polyamorie, monogame Beziehungen oder auch Mutterschaft, sind natürlich super spannend und wichtig. Da ich aber selbst schwuler Mann bin und mich in einem queeren Freundeskreis bewege, wo wir ständig über diese Themen sprechen, ist das Buch für mich an der Stelle ein bisschen oberflächlich geblieben. Für LeserInnen, die eher aus einem heteronormativen Kreis kommen, ist das sicherlich anders. Und für die sind die Themen super interessant und spannend. Und ich finde es auch eben sehr wichtig, dass sich diese Menschen mit diesen Themen dann durch das Buch mehr beschäftigen.
Cheers, Yannick, und danke, Victor. Victor hat nämlich zweimal spannend gesagt, Leute, ihr wisst, what time it is.
It is time to cheers. 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 Ich finde aber das, was Victor sagt, total richtig, und so ging es mir auch beim Lesen. Also es sind alles Themen, über die ich schon so viel geredet habe, so viel drüber nachgedacht habe, mit euch, mit meinen Freundinnen so viel darüber geredet habe. Mhm. Wir viele Freundinnen haben, die in offenen Beziehungen leben. Wir hatten ganz enge Freunde von uns, hatten eine polyamoröse Beziehung. Also es sind einfach Themen, mit denen wir wahnsinnig oft schon konfrontiert wurden. Und dafür, und da stimme ich Victor wirklich zu, fand ich, war das sehr oberflächlich. Mhm. Aber, und das hat er auch gesagt, und das sehe ich genauso, gibt es ja auch genug Lesende, die damit nicht konfrontiert mhm. werden. Die aus, so wie er meinte, heteronormativen Kreisen kommen oder ein sehr heteronormatives Leben führen. Und dafür finde ich das total toll, dass es diese Themen gibt in dieser Geschichte und zwar angekratzt werden, meiner Meinung nach, mhm. aber dennoch ja behandelt werden. Und die klappen das Buch 100% zu und haben viel, worüber sie nachdenken können.
Auf jeden Fall. Sehe ich genauso und ist irgendwie, glaube ich, auch eine Stärke des Buches, dass die Leute, die da beschrieben werden, also dieses Ensemble an Menschen, ja trotzdem irgendwie sympathisch ist und relatable, genau. weil die ja auch irgendwie ihre Struggles haben. Und ich glaube, das ist halt schon auch, klar, wer greift zu so einem Buch? Wahrscheinlich irgendwie dadurch, dass es halt auch als die Sommersensation aus Dänemark beschrieben wird, vielleicht auch mehr Leute. Es ist auch ein relativ konservatives Cover, finde ich. Ja. Wir können nochmal das Cover irgendwie
genau,
angucken.
Genau, das ist das Cover und das UK-Cover ist nämlich vollkommen anders. Beim mhm. UK-Cover hat man das Gefühl, man guckt einen Gen-Z-Film.
Ja.
Allerdings habe ich auch Leute, die etwas älter waren als ich, gefragt, welches Cover sie schöner finden, weil ich tendiere 100% zum UK-Cover mhm. und die fanden dieses Cover schöner.
Mhm.
Und was du gesagt hast am Anfang mit der Naturbeschreibung und der Sinnlichkeit, da finde ich, passt dieses Cover tatsächlich total, weil das Buch könnte ein Gemälde sein, ja. weil es so schön farbig beschrieben wird.
Naja, und eben dieses Cover, glaube ich, führt auch dazu, dass vielleicht genau die Zielgruppe, die Victor eben angesprochen hat in seiner Sprachnachricht, eher dazu greift.
Ja.
Und dazu haben wir auch noch mal eine Textnachricht bekommen.
Lies vor.
Die Geschichte thematisiert viele aktuelle Diskussionen. Ich habe Einblick in verschiedene Gedankengänge bekommen, die mir so vorher gar nicht bewusst waren. In Klammern, Umgang mit Gefühlen bei Transpersonen, Polyamorie, Mutterschaft etc. Die Geschichte wird mich, glaube ich, noch eine Zeit lang beschäftigen. Mich hat sie sehr zum Nachdenken gebracht. Ich hatte ein tolles Leseerlebnis.
Siehst du, und genau das ist es. Und diese Nachricht finde ich total wichtig, dass wir sie bekommen haben. Und wie schön, dass man über viele neue Themen nachdenkt.
Mhm.
Zum Beispiel zu diesem Transkomplex, Transmann-Komplex oder Being a Trans Person, gibt es eine Passage, die ich mir markiert habe, aus Quedes Perspektive, die ich ganz besonders finde. Und zwar redet Quede über Männlichkeit und in Bezug auf Adam, weil Quede nämlich Adam heiß findet.
Ein kleiner Crush entwickelt sich da.
Die Gedanken von Quede sind die folgenden. Vor seiner Rückkehr bereitet er sich mental vor. Soll er Adam grüßen, wenn er an ihm vorbeikommt? Und wenn ja, wie? Es ärgert ihn, dass er überhaupt darüber nachdenkt. Ihm ist bewusst, dass er versucht, einem bestimmten männlichen Verhalten gerecht zu werden, weil er seine Geschlechterrolle im Gegensatz zu Adam nur gepachtet hat. Nein, korrigiert er sich selbst, er hat sie sich einfach neu gebaut, hat eine kleine Scholle vom großen fremden Kontinent der Maskulinität für sich abgetrennt, die ihm ganz allein gehört und die er bepflanzen darf, wie er will. Und gleichzeitig möchte er diesen Boden respektieren. Er möchte nicht mit der Urbevölkerung aneinander geraten, sondern lieber erfahren, ob er etwas von ihr lernen kann. Man kann über die Cis-Männer sagen, was man will, aber sie waren gewissermaßen zuerst da und das will er respektieren.
Und das finde ich so einen Gedanken, den ich in Reflexion über Transsein noch nie
Nein,
hatte.
Noch nie. Und ich Never. Finde die Passage wunderschön.
Ja.
Ich finde das Bild von, ich habe eine Geschlechterrolle gepachtet, krass.
Mhm.
Dann aber auch die Korrektur, nein, ich habe mir meine eigene Scholle vom Kontinent abgetrennt und ich kann sie bepflanzen, wie ich will. Wie schön ist dieses Bild, ein Ort, auf dem man steht, den man sich selbst baut, egal ob trans oder cis heterosexuell, homosexuell, wie auch immer man sein Leben lebt, du lebst auf deinem eigenen Platz, den du selbst bepflanzen kannst. Das ist ja wunderschön, das Bild. Dann die Frage, ob man jetzt quasi, die Cis-Männer waren zuerst da, okay, können wir uns drüber streiten, weil die haben auch den Kontinent eingenommen.
Ja,
ja,
aber das ist der Aspekt, den ich auch noch nicht, der mir auch überhaupt gar nicht irgendwie im Kopf war. Mhm. Also, dass man sagt irgendwie, okay, ich gehe hier auf ein Territorium, auf dem es eigentlich Ureinwohner gibt und ich muss irgendwie gucken, wie bin ich in Beziehung zu denen.
Ja.
So, das habe ich nie drüber nachgedacht.
Trotzdem, auch nie drüber nachgedacht, trotzdem aus meiner Perspektive irgendwie ein bisschen weird, weil, ne, die haben das ja auch alles an sich gerissen.
Ja.
Aber grundsätzlich finde ich das ganze Trans-Thema irre schön beschrieben. Mhm. Und wir hatten ja auch in der Book Club Edition, in der Auswahl, gesagt, dass wir zwei, weil wir es ja noch nicht gelesen hatten und das noch nicht besser wussten, dass das zwei lesbische quasi Protagonistinnen gab von den drei Büchern und einen homosexuellen Protagonisten. Und hatten ja gesagt, wir kennen nicht so viele Bücher deutsche Übersetzungen in der Länge, die wir benötigen für die Buchbesprechung mit Transpersonen. Wie toll, dass wir hier eine Transperson auch als Protagonisten hatten oder haben. Das finde ich wirklich ganz schön.
Und ich finde auch, also wir haben ja gerade schon gesagt, Querde hat einen kleinen Crush auf Adam.
Mhm.
Und da schaukelt sich dann auch so der Spice ein bisschen hoch zwischen den beiden.
Genau, wir können jetzt mal über mein Wort Sex reden.
Über dein Wort Sex endlich reden. Ach,
endlich
Lieblingsthema. Reden wir über Sex. ich finde diese Szene, als dann Querde und Adam endlich.
Also man hat sich ja die ganze Zeit gefragt, passiert
was
oder nicht.
Wann passiert es endlich?
Und dann gibt es diese romantische Waldkirche, diese Lichtung im Wald, wo die Hochzeit stattfinden soll. Und Querde gibt Adam einen Blowjob.
Ja.
Und dann
geht's
halt richtig los mit aufgeschürftem Rücken wegen Baumrinde. Wie hot kann eine Sexszene beschrieben worden? Also
Janik kommt gar nicht mehr klar.
Nein, weil Cara, wir haben so viel drüber geredet, wie vor allem in deutschen Übersetzungen Sex cringes, weil in ihrem Haus fand ich die Sexszenen zwischen den beiden Frauen total unangenehm.
Ja.
Hier ist relativ am Anfang eine sehr explizite Sexszene zwischen Charlie und Sylvia.
Die super
so hot
ist. Hot, ja.
So hot. Und die mit Adam und Querde, die hat ja wirklich irgendwie das Fass zum Überlaufen gebracht.
Auf
also,
jeden Fall.
Ich fand das so geil.
Ich bin so horny geworden.
Ich wollte auch auf dieser Waldlichtung.
Naja, auf der Waldlichtung mit Adam hätte ich jetzt auch nicht schlecht gefunden, wie gesagt. Aber die ist so geil beschrieben und das ist irgendwie halt auch so, was ich daran auch so geil finde, ist, es gibt, wir haben ja über diese Perspektivwechsel geredet und in der Anbahnung dieser sexuellen Begegnung, die die beiden dann haben, ist ja davor die ganze Zeit diese Spannung und die wird total schön beschrieben.
Ja,
und es gibt eben
ganz
eine,
besonders.
Also ganz besonders. Und es gibt diese Szene, da ist Querde morgens am See und schwimmt und dann kommt irgendwie Adam vom Joggen und Querde sagt so, ja, traust du dich irgendwie nicht ins Wasser, so mäßig. Und dann springt halt Adam ins Wasser und schwimmt und ist halt so cis-Macker-mäßig. Und Querde ist dann so ein bisschen eingeschüchtert und geht dann irgendwie so raus, weil er sich irgendwie auch, glaube ich, so ein bisschen schämt wegen seines Körpers.
Ja,
und es gibt irgendwie so eine cringy Situation und so. Und dann beschreibt Querde, wie dann Adam untertaucht.
Und wundert sich auch, warum.
Und wundert sich, wieso macht er das? Und dann kommt Adam irgendwie auch aus dem Wasser. Und dann gibt es diese Sexszene. Und in dem Kontext ist man dann in Adams Kopf und Adam denkt zurück an diese See-Experience und beschreibt, dass er halt eine Erektion hat und irgendwann mal gehört hat, wenn man 30 Sekunden untertaucht, geht die Erektion weg. Das ist genau das, was er macht, worüber Querde sich wundert. Aber das ist halt so 100 Seiten später und ich finde diese Auflösung so geil, dass quasi,
dass es ihm auch von Anfang an so ging wie Querde. Und man fragt sich ja die ganze Zeit, oh Gott, könnte Adam was für ihn empfinden?
Ja.
Oder eben nicht. Und ja, er hat es von Anfang an.
Und das finde ich so geil, diese Auflösung von diesen unterschiedlichen Perspektiven. Das hat mich irgendwie so voll happy gemacht.
Es gibt zum Thema Perspektive auch noch eine andere Sprachnachricht von Gina, die ich total gerne vorlesen möchte oder abspielen möchte.
Hallo Yannick und Kara. Also was mir an dem Roman Fast Abend immer noch hell so total gut gefallen hat, ist die multiperspektivische Erzählform, würde ich es jetzt mal nennen. Also dass man ständig die Perspektive von einer anderen Figur wieder einnimmt und so die ganze Zeit irgendwie klar bleibt, dass eine Situation von verschiedenen Menschen natürlich immer unterschiedlich wahrgenommen wird und in allen Köpfen ganz unterschiedliche Sachen vorgehen. Und gerade bei diesen Freundinnen, die sich da wieder treffen und mittlerweile so ein bisschen unterschiedliche Lebenswelten haben, finde ich das mega interessant. Und ich finde es auch geil, weil man nicht, was mich manchmal nervt, über so einen ganzen Text mit einem Ich-Erzähler oder einer Ich-Erzählerin wie so eingesperrt ist, die nur in ihrem eigenen Film ist. Ja, liebe ich.
Ja, geil. Die Nachricht passt perfekt zu dem, was wir gerade besprochen haben.
Genau, es ist nämlich genau, also ob man jetzt, ich finde auch Ich-ErzählerInnen geil, also ich mag es auch, über 400 Seiten einer Person zu folgen, aber ich finde, was denn?
Na, ich habe gerade irgendwie drüber nachgedacht an diese ganzen unsympathischen, unzuverlässigen Protagonistinnen, die ja, wir in der letzten Zeit hatten. Und da verstehe ich Gina, dass sie sagt, oh, man ist so eingesperrt mit denen und muss sozusagen aus deren Perspektive irgendwie das sehen. Ich finde, in Fast Abend immer noch hell float ist halt voll geil. So
ja, weil stell dir mal vor, du würdest die ganze Zeit nur Silvias Kopf sein. Nee, das wäre der absolute Horror.
Ja.
Und deswegen, Knast. Silvias Kopf gleich Silvias
Knast.
Nein, aber gerade weil das diese verschiedenen Charaktere sind, ist das ja so interessant, dass alle unterschiedliche Leben leben und man aber auch in den Genuss kommt, alle zu verstehen. Mhm. Man nennt es doch auktoriales Erzählen, oder? Kurz mal Deutsch.
Kleiner
Deutsch
Literatur.
Ich auktoriales keine, Erzählen.
Hätte ich googeln müssen, bin ich ehrlich. Keine Ahnung.
Ich finde aber auch, also eine kleine Kritik meiner Seite. Es ist, man könnte sagen, es ist auch sehr konstruiert, ne? Weil diese sieben Erwachsenen, die aufeinandertreffen, man hat wirklich jede Person einmal. Du hast die lesbische Frau, du hast die bisexuelle Frau, du hast den Transmann, du hast den maskulinen toxischen Cis-Mann, du hast die Ökofrau, du hast die Eltern.
Wir müssen aufhören, Adam toxisch zu nennen, weil er überwindet ja irgendwie auch so ein bisschen seinen
heteronormativen. Stimmt, aber auch, dass dieser, dass gerade der am männlichsten,
gelesene,
in Anführungszeichen,
ja,
gelesene, am Ende mit dem Transmann Sex hat, es ist natürlich schon auch, also
es ist
sehr stereotypisiert,
ja. Ja,
alles. Du hast die Eltern, ne, mit den Zweck. Also es ist schon, also die Autorin hat sich schon bedient an einer Farbpalette und hat jetzt nicht zweimal den Ton rot gewählt.
Nee, genau. So. Ich glaube, apropos Eltern, wir müssen, glaube ich, auch nochmal über Gris reden und über dieses ganze Thema Mutterschaft.
Oh Gott, ich habe da eine Passage zum Thema Eltern, aber ich habe später auch noch eine Sache zu Sex. Nee, wollen wir das zuerst machen?
Erst zu Sex?
Ja, weil jetzt haben wir gerade über Sex geredet.
Oder sollen wir nicht irgendwie erst über Elternschaft und dann wieder über Sex reden?
Let's do it.
To brighten the mood. Ich wollte eigentlich zu Gris sagen, dass sie eben in dieser Mutterschaft ja so extrem aufgeht. Mhm. Also sie hat zwei Kinder, sie liebt es zu kochen und sie liebt irgendwie diese Kernfamilie und fühlt sich aber dann auch teilweise wieder einsam darin. Also sie kritisiert zum Beispiel, dass Quäde und Silvia sich für die Kinder nicht interessieren oder nie mal Kinderbetreuung anbieten und so. Und da habe ich eine Frage an dich.
Ja.
Relativ weit hinten im Buch gibt es diese Szene, wo die ganze Gruppe draußen sitzt und mit Glitzerschminke und coolen Outfits und die wollen so ein bisschen so eine römische Orgie nachstellen oder zumindest visuell die nachstellen. Und die sitzen da und dann geht Gris rein und guckt ins Bett und sieht, dass ihr dreijähriger Sohn verschwunden ist.
Mhm.
Ich hatte ein kleines Flashback.
Kleine Monster?
Celine Spirach.
Ah.
Wo
ja,
dieses
auch,
Kind
bevor
weg,
es geschah.
Bevor es geschah, wo dieses Kind weg ist. Und ich war so ein bisschen so unnötig.
Exakt, Kara, mir ging es auch so. Ich habe diese, also das zog sich jetzt nicht über mehrere Seiten, ne?
Ich hatte
also
Angst, dass der Rest des Romans jetzt einfach nur ist Kind weg.
Kind tot.
Kind
es hätte
tot,
auch Kind tot sein können, aber es hätte irgendwie eine komische Wendung bekommen. Ich hab's nicht gebraucht.
Ich hab's auch nicht gebraucht und dann fand ich aber total krass auch diese Gedanken, die Gris dann hat, nämlich: Wenn ich jetzt die Mutter wäre, die ein Kind verloren hat, dann wäre ich endlich interessant.
Ja, das ist natürlich krass.
Und das fand ich so übel. Ja. Da war ich dann irgendwie so, oh nee, das habe ich jetzt nicht, ehrlicherweise nicht gebraucht.
Nee, nee, same, es geht mir genauso. Es geht mir genauso. Eine Sache, die ich aber total entertaining fand in Bezug auf Elternschaft, und das habe ich mir markiert, und zwar ist das auf Seite 146. Da gibt es, ich hatte kurz überlegt, ob ich das als Lieblingszitat nenne, und dann habe ich mich für ein anderes Lieblingszitat entschieden. Da geht es so darum, dass die sich drüber unterhalten, ob, wenn man Eltern fragt, ob sie verliebt sein oder glücklich sein, dass dann die Antwort sehr oft kommt, wir sind ein gutes Team.
Mhm.
Und
kenn ich.
Ja, und ich kenne es halt eben auch, weil wir auch im engen Freundinnenkreis junge Eltern haben und man hört sehr viel, man ist ein gutes Team.
Mhm.
Und ich kann das nicht wirklich beurteilen, weil ich bin kein Vater. Das heißt, ne, ich kann das überhaupt nicht werten, weil ich diese Situation nicht kenne. Aber ich fand das sehr entertaining, weil ich da Parallelen wiedergefunden habe. Und die Passage ist so: Ja, aber seid ihr denn glücklich? Seid ihr verliebt? Und sie hat ganz pragmatisch und zufrieden geantwortet, so richtig verliebt wie früher mal vielleicht nicht, aber ein richtig gutes Team, sagt Silvia mit großen Anführungszeichen in der Luft. Sie lässt den Buggy los. Espen streckt sich instinktiv nach dem Griff. Sie würden den Alltag gut managen, fährt sie fort, bemüht, ihre Hände ruhig zu halten und Grien nicht zu sehr nachzuäffen. Und wenn jemand sowas sagt, Espen, dann sehe ich nichts anderes vor mir als einen großen Strampelanzug, der ununterbrochen in einem riesigen Trockner im Kreis saust. Oh Gott. Ich fand das so lustig.
Das ist wirklich witzig. Ich finde dazu, also ich habe dazu passend auch noch eine Stelle aufgeschrieben.
Ja.
Beziehungsweise ich habe zwei Stellen. Einmal auf Seite 96. Und die finde ich auch geil, weil die so ein bisschen selbstironisch die ganze Gruppe beschreibt. Sie sind unkonventionell, aber traditionell. Sie sind tolerant und passen doch perfekt in eine Statistik. Sie lesen die neueste kontroverse Literatur, während sie 1,5 Kinder zur Welt bringen und sie sofort auf die Wartelisten ihrer Genossenschaft setzen lassen. Ihr Bild von Glück. In einer hellen Küche stehen und Baobans dämpfen. Kreative Kleinbürger, hat die Geschichte je etwas so Perverses hervorgebracht? Und man ist so...
Oh, es wird auch so oft das Wort Vanille beschrieben als Familie.
Ja, das ist.
Ist es der nächste?
Nee. Das ist so geil. Ich habe eure Cis-Vanille-Hetero-Banalität sowas von satt.
So geil, so geil. Ja.
Das ist auf jeden Fall auch ein Banger-Satz. Meine zweite Stelle, die ich in dem Kontext noch vorlesen wollte, war auf Seite 102. Es ist eine akzeptierte Wahrheit zwischen ihnen, dass es wegen der Kinder und der Arbeit schwieriger ist, sich zu treffen. Gleichzeitig dient es auch als Alibi, endlich so langweilig sein zu dürfen, wie man schon immer war.
Also sagen wir mal so, das Outcome, also die Familien schneiden nicht am besten ab in diesem Roman.
Mm-mm.
Also am besten schneidet sowieso Queda ab.
Auf jeden
Fall. Und Charlie. Ne, so.
Charlie auch.
Charlie ist auch
coole
mega,
Socke.
Mega coole Socke. Ja. Familien sein... Familie und heterosexuell.
Schwierig.
Aber Karin und Espen, also dadurch, dass Espen ja am Ende Silvia wegstoßt, als sie versucht, ihn einen Tag vor der Hochzeit zu küssen, schneidet auch sehr gut ab. Das heißt, hetero sein schneidet überhaupt nicht schlecht ab. Das ist falsch, was ich gerade gesagt habe. Aber Familie haben, mir fiel gerade auf beim Lesen, dass du hast so da absichtlich dieses grüne Oberteil angezogen heute. Es passt so geil zum Buch.
Warte.
Und die Rückseite? Zeig mir die Rückseite zu. Ja, da. Chameleon Cara.
Das war natürlich nicht geplant.
Ich möchte, bevor wir über unser Lieblingszitat reden und über Dates, auch wenn du es schon verraten hast, Cara, möchte ich noch einmal zum Sex zurückkommen.
Mhm.
Und es geht ja ganz viel um Monogamie in diesem Buch, ne?
Mhm.
Ich weiß nicht warum, aber ich habe mir eine Frage gestellt, während ich das gelesen habe.
Mhm.
Sind Tiere monogam?
Tiere.
Das hat nichts mit dem Roman zu tun, aber hast du dir mal, also ich hab's gegoogelt.
Ja, also es gibt unterschiedliche Formen. Also zum Beispiel Pinguine und Papageien sind monogam und auch lebenslänglich verkappelt.
Okay, pass auf, es gibt einen
Vögel.
Unterschied.
Vögel nicht so viel.
No, not at all, Cara. Also, es gibt die Arten, die monogam treu sind im Sinne von, wir sind ein Paar, aber sexuell nicht.
Oh.
Und zwar vor allem Vögel. Vögel sind, Achtung, die KI spuckte mir aus, Vögel sind die größten Fremdgeher. Und zwar vor allem Schwäne.
Ich wusste es schon immer, die Motherfucker haben Dreck am Stecken.
Jedes sechste Baby eines Schwans ist von einem anderen Vater.
Und dann so weiß und unschuldig daherkommen.
Und es gibt aber auch ganz wenige Tiere, die monogam sind, komplett, auch sexuell. Mhm. Wühlmäuse. Wühlmäuse.
Die monogamen Mäuse.
Die monogamen Mäuse, da muss ich natürlich rausfinden, wie oft Wühlmäuse Sex haben, weil ich habe mich gefragt, haben die so wie Paare, die schon länger zusammen sind, ne, ich nenne jetzt keine Zahlen, aber so und so oft noch Sex. Also, wenn sie schwanger werden, dann haben sie eine 40-stündige Dauerkopulation. Und es gibt,
sounds exciting.
Und das haben sie aber nur zum Schwangerwerden und es gibt 3 bis 7 Würfe pro Jahr. Das sounds jetzt gar nicht mehr so exciting.
Nee, sounds jetzt nicht mehr so exciting.
Okay. Also es hat wirklich nichts mit diesem Roman zu tun, aber ich habe mich irgendwie gefragt, die Menschen reden die ganze Zeit über Monogamie, aber haben Tiere einfach Sex mit anderen und wie oft haben Tiere, die in monogamen Beziehungen sind, wohl Sex und reden Tiere dann auch miteinander und sind so wie, ich hätte gerne mal wieder Sex.
3-mal im Jahr 40 Stunden.
Okay. Lieblingszitat.
Geil. Gute Fun Facts. Mein Lieblingszitat ist auf Seite 229. Das Leben kann sich im Laufe eines Augenblicks ändern. Es ist wertvoll, ein brutales Geschenk. Man muss es leben.
Ganz schönes Zitat. Aber auch ganz Wandtattoo. Mhm. Oder Postkarte.
Postkarte.
Ja, du könntest es dir auch auf deinen Steiß tätowieren.
Ew.
Wie ist es denn noch? Arschgeweih.
Das als Arschgeweih?
Und als Arschgeweih, das Leben ist brutal. Oh Gott, das alles ist daran falsch.
Alles daran ist falsch.
Okay, ich sag ganz kurz, was mein Lieblings...
Man muss es leben.
Okay, ich sag dir ganz kurz, was mein Lieblingszitat ist. Leider aus der Perspektive von Silvia, das ist ein bisschen eklig. Aber ich fand es trotzdem gut. Mhm. Wahrscheinlich ist sie eigentlich für das Leben in einem Turmzimmer gedacht. Eine Slutty Rapunzel, die ihr Haar herunterlässt, als Einladung an diverse Prinzen und Prinzessinnen.
Sagen wir mal so.
Kara ist heute
am
Start.
Die Haare sind am Start heute.
Slutty Rapunzel und ich lasse mein Haar für diverse Prinzen und Prinzessinnen runter, fand ich irgendwie cute.
Ja, das ist sehr cute.
So, dann reden wir mal über das Daten, oder?
Charaktere, die wir daten würden. Wen würdest du daten, Hase?
Ja, es ist no surprise, wen man daten würde, Kara.
Wen würdest du denn daten?
Alexander Skarsgård.
Natürlich.
Also es ist spätestens nach dieser Waldlichtungsszene wollen wir alle Querde sein.
Ja.
Also es ist
von
ja…
Von vorne, von hinten, von oben und von unten.
Das Leben ist brutal.
Das Leben ist brutal, man muss es leben.
Okay, das hast du gesagt, Kara, ich distanziere mich von dieser Aussage. Allerdings habe ich mir überlegt, wenn wir jetzt nicht so offensichtlich an diese Sache rangehen und nicht Adam nehmen. Also das Geile finde ich, ist, dass in diesem Roman endlich mal wieder datable Leute drin sind.
Ja.
Also weißt du, hier hätte ich so gut den Joker einlösen können und dir noch 2 weitere zum Daten nennen können. Charlie.
Ja.
Ich finde, Charlie ist einfach so eine coole Frau. Charlie braucht so viel was Besseres als Silvia.
Ja,
ich bin richtig
warum
so wie
ist sie mit dieser Drama? Ich finde es so geil, als sie, also Lieblingsszene von Charlie ist, als sie Silvia als Pillow Princess bezeichnet.
Ja, oh mein Gott.
Und ich war nur so, oh mein Gott, wie treffend ist dieser Ausdruck,
also,
Pillow Princess.
Also weil Silvia, also die haben ja diesen hotten Sex, ne? Ja. Und Charlie ist sehr dominant und Silvia liegt einfach immer im Bett und lässt es mit sich machen und denkt nämlich, weil Charlie das geil findet und jetzt wieder Perspektivwechsel, Charlie wiederum bezeichnet Silvia als Pillow Princess, weil sie es total dumm findet, dass sie die ganze Zeit nur so devot ist und nichts macht und auch mal gerne, dominiert
gerne,
werden möchte.
Ja, genau, oder beziehungsweise, dass Silvia einfach nicht nur da liegt wie eine besagte Pillow Princess, sondern halt auch einfach mal was macht.
Also, Charlie finde ich cool.
Ja,
genau.
Charlie ist cool. Ich finde, also für mich war Aspen halt raus, als Silvia über seine Pianistenhände redet.
Ich habe auch Pianistenhände.
Ich könnte jetzt was sagen. Lassen wir das.
Okay. Okay. Gut, haben wir genug. Aber wir hätten viel daten können.
Wir hätten viel daten können.
Datable Material in diesem Buch.
Und insgesamt finde ich auch die Vorstellung, in so einem Haus am See zu sein. Und es sieht alles ein bisschen aus wie in so einem, keine Ahnung, dänischen Film.
Ja, also da ist man auch in Stimmung. Okay für mich. Man ist in Stimmung.
Ja. Okay. Kann man machen.
Dann bleibt uns noch zum Abschluss das Ranking. Kara, ich habe, also wir haben ja die ganze Zeit sehr positiv über dieses Buch geredet, fällt mir jetzt auf. Ne? Mhm. Es gibt allerdings, und das muss ich jetzt kurz einmal dazu sagen, weil mein Ranking gut ausfällt, aber nicht sensationell. Mhm. Es gibt schon Dinge, die ich gar nicht angesprochen habe, nämlich das, was ich kritisiert habe. Also ich habe einmal diese, ne, darüber hatten wir geredet, das Stereotypisieren, dann die Gespräche, die für mich ein bisschen zu wenig Tiefe hatten. Mhm. Wir haben über die wunderschöne Naturbeschreibung geredet. Ich fand es an den Dialogen manchmal, ging es mir anders, weil ich fand die Dialoge sehr stockig und ich habe beim Lesen oft mal gedacht, oh, da gibt es jetzt gerade kein Flow und ich frage mich, ob das vielleicht leider an der Übersetzung liegt, die in anderen Bereichen totale Stärken hatte oder an dem Original, an der Vorlage und man konnte es nicht anders übersetzen oder man wollte sich da auch nicht von entfernen, weil man muss ja irgendwie ne dem Wortlaut treu bleiben. Ich finde, es hatte nicht so den krassesten Flow immer. Mhm. Und obwohl es sehr kurz ist, bin ich in einer Leseblockadephase, aber ich habe das Buch nicht inhaliert.
Ja, es gab auf jeden Fall Längen.
Genau. Mhm. Und das finde ich aber bei 250 Seiten dürfte es keine Längen geben.
Nee, eigentlich nicht.
Und dennoch kann ich das Buch empfehlen. Ich würde jetzt nicht sagen, musst du unbedingt lesen, aber schon doch, man kann über gewisse Themen was lernen, man hat irgendwie einen guten Einblick in die Charaktere, so. Ich habe dem Roman eine 6,2 gegeben.
Mhm. Ich habe dem Roman eine 7,6 gegeben.
Das ist sehr viel besser.
Das ist sehr viel besser und bei mir ist es aber auch so ein bisschen so gewesen, ich glaube, ich mochte dieses Gefühl von man ist da an diesem Ort und es ist irgendwie auch so ein bisschen so, not everything is what it seems, so dieses so, man blickt hinter die Kulissen von den einzelnen Menschen und dieser Perspektivwechsel, der die ganze Zeit stattfindet. Dann schon die Themen, die angesprochen werden, wenn man sich jetzt überlegt, man ist eben nicht in so einem Freundeskreis, wo das total viel verhandelt wird. Also insgesamt fand ich es eine gute Mischung. Ich stimme dir auf jeden Fall aber zu, dass es gewisse Längen gab und ich insbesondere am Anfang einen Moment gebraucht habe, um reinzukommen.
Ja, ging mir genauso.
Ja.
Ihr, die Community, habt dem Roman eine 6,9 gegeben und das Tolle ist, ihr liegt genau zwischen Kara und mir, also so genau, dass das Total Ranking für Fastabend immer noch hell von Linnea Maya Ernst bei einer 6,9 liegt. So.
So.
Das war's.
Das war's.
Let's go on the street.
Let's go out.
Aber wir müssen noch sagen, welche drei Bücher in die nächste Auswahl kommen. Und zwar ist das zum einen Herzkönig von Lilly King, erschien bei C.H. Beck. Hitzetage von Orsine McKenna, erschien beim Residenzverlag. Und Kleine Probleme von Nele Polacek, erschien bei Kiwi. Wir sind sehr gespannt, für welchen Roman ihr euch entscheidet.
Happy Reading.
Happy Reading. Zwischen Kotti und Kapiteln ist eine Produktion von Chop Chop Studio. Tausend Dank an Benjamin Held.
Idee und Konzeption Yannick Schümann und Kara Wolf.
Vielen Dank auch an unsere Presseagentin Marie-Claire Kosig.
Und ein besonderer Dank geht raus an unser Maskottchen Felix Krug.